Motorradfahren ist geil, das weiß jeder, der schon mal auf dem Motorrad drauf saß. Damit das aber auch die verstehen, die das bisher noch nicht erleben durfte, braucht es das richtige Bildmaterial und Bewegtbild. Und einer, der das überragend macht, ist Tobias Gerke. Er ist heute zu Gast bei uns am Stammtisch und berichtet, wie ganz schnell mal 10.000 Fotos allein an einem Tag zustande kommen, wie er dabei den Überblick behält und was es bedeutet, dieser Leidenschaft des Fotografierens im Motorradumfeld nachzugehen. Sein Wohnraum beträgt 10 Quadratmeter und ist auf 4 Rädern. Wie das alles zustande kam, was passiert ist, das alles erfahrt ihr in dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Und noch nie kommen wir so schnell zum Punkt wie heute, denn ich habe mir eine kleine Einleitung überlegt, die passender gar nicht sein könnte. Wie so oft muss ich es einfach sagen, Michel, gut siehst du aus und gut aussehen bringt einem natürlich nur dann was, wenn das im besten Fall auch gut aufgenommen wird. Und damit habe ich die Einleitung schon zu unserem heutigen Gast gegeben. Bevor wir aber zu dem kommen, natürlich erstmal tatsächlich nach Darmstadt rüber ins Motorradmuseum. Hallo Michel, du siehst tatsächlich gut aus. Wie geht's dir? Schön, dich wiederzusehen.
Ja, hallo Jan, die Freude ist natürlich wie immer ganz meinerseits. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich, dass wir noch eine weitere Person mit hier am Stammtisch haben, die jetzt die gesamte Stunde, die wir hier vor uns haben, füllen wird. Und wie immer ist es für mich ein besonderer Gast, ein außergewöhnlicher Gast. Darauf kommen wir aber gleich. Und was aber das Aussehen angeht, das liegt, glaube ich, einfach heute nur daran, dass ich gut ausgeleuchtet bin und gute Lichtverhältnisse und gute Aufnahmebedingungen. Bringt mich auch schon direkt wieder zu unserem Gast. Und da wir eine vollgepackte Agenda haben, beziehungsweise einen vollgepackten Fragenkatalog, mich tausend Dinge quälen, Jan aber, Gschaftelhuber wie er ist, direkt im Anschluss schon den nächsten Termin eingebucht hat, würde ich vorschlagen, wir gehen auch direkt über zur Vorstellung unseres Gastes. Und ich habe schon gesagt, es ist jemand Außergewöhnliches. Und außergewöhnlich ist er für mich deshalb, weil ich schon wirklich tausendfach zu ihm Kontakt hatte. Die Person selber ist für mich aber eigentlich immer wie ein Geist gewesen. Er springt auch so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern sehr intensiv im Euromoto bzw. früher im IDM-Umfeld rum. Und wie gesagt, ich habe ihn auf Instagram schon wirklich tausendfach gesehen bzw. sein Werk, aber nie die Person selber getroffen. Und ich habe mich immer gefragt, wer ist eigentlich die Person, die sich hinter den ganzen IDM Euromoto Reels verbirgt und hab mir dann den Kontakt besorgt, ihn angeschrieben und er hat dann in einem kurzen Gespräch sich nicht nur als sehr, sehr guter Videograf, sondern auch als sehr sympathischer Zeitgenosse geäußert und gezeigt und direkt zugesagt, ich komme natürlich zu euch in den Gasgeflüster Stammtisch. Und damit begrüße ich recht herzlich Tobias Gerke, mein Videograf des Vertrauens, wenn es um spektakuläre Videoaufnahmen aus dem Motorradbereich geht. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Freut mich.
Tobi, auch ich freue mich, dich kennenzulernen. Für alle, die jetzt nicht wie Michel tagtäglich in Social Media unterwegs sind, vielleicht noch eine kurze Erklärung, was ein Reel ist. Das sind natürlich diese kurzen Videos, die man auf Social Media sieht. Und auch dort hast du ja sogar, ich glaube sogar mal mit dem Zitat eines unseres Gastes von Stefan Nebel, ein sehr, sehr starkes Video auch gemacht. Die bestechen durch einfach, wie soll man sagen, Motorräder in Motion. Also wirklich eingefangen, hochauflösend, super spektakulär, oft unterlegt mit der passenden Musik und so weiter. Darauf werden wir gleich zu sprechen kommen, aber der Michael hat ja auch schon gesagt, du bist immer viel unterwegs bei der Euromoto, aber auch darüber hinaus. Deswegen erstmal die Frage, wo treffen wir dich eigentlich gerade an? Wo bist du gerade?
Ich bin jetzt gerade auf dem Rückweg von Assen zu meinen Eltern gefahren, weil mein normales Zuhause momentan ein bisschen lädiert ist und ich da nicht gerade so sein kann, weil es in der Werkstatt steht. Und deswegen bin ich mal kurz zu meinen Eltern rübergefahren. Die wohnen nur so knapp anderthalb Stunden von Assen entfernt. Und das passte dann auch mit dem restlichen Terminzeitplan mit Euromoto Nürburgring und sowas. Alles passte das ganz gut zusammen.
Also du hast, nicht du, sondern ihr habt es gerade gehört, das Zuhause steht in der Werkstatt. Allein das ist ja schon eine Aussage, die sehr, sehr viele Fragezeichen aufmacht. Nicht nur bei mir natürlich, weil mich A interessiert, was denn da eigentlich los ist, sondern vor allem bei unseren Zuhörenden da draußen, die jetzt natürlich noch keine Ahnung, um was für ein Zuhause es sich dabei handelt. Und Jan hatte gerade erklärt, was für Medien du erstellst und dass es sich im Motorradkontext bewegt, das ist natürlich klar, weil wir ja jemanden aus dem Umfeld ausschließlich bei uns an den Podcast einladen. Also es ist ja quasi bei uns das Thema. Und damit wir hier aber die Sache auf den Punkt bringen, frage ich doch am besten mal dich, wie würdest du denn deine Arbeit selbst beschreiben? Du machst das ja hauptberuflich als Lebensunterhalt. Wir sehen Videoschnipsel, will ich jetzt mal ganz lapidar sagen. Wie würdest du dich denn selbst beschreiben und deine Arbeit beschreiben?
Also ich selbst sehe mich jetzt nicht unbedingt als Videograf, sondern ich sehe mich eher als Fotograf plus, weil die Sachen, die jetzt bei der Euromoto IDM sind, die Videos, die ich da mache, das sind so die, ja, so circa 50% eigentlich der Arbeit sind. Die restliche Zeit bin ich als normaler Trackday-Fotograf an Strecken unterwegs mit verschiedenen Veranstaltern. Und ja, da ist das Videos machen eigentlich eher zweitrangig. Klar, die Leute wollen es auch immer mehr, aber da ist es, sage ich mal, 90% Fotos machen, normale Trackday-Fotos, 10% Videos. Bei Euromoto IDM habe ich mir vor ein paar Jahren gesagt, okay, es gibt relativ viele Fotografen an der Rennstrecke, aber wenig, die halt die Videos machen. Wenn, gibt es mal so vereinzelt ein, zwei Leute, die dann fokussiert sind auf ein Rennteam oder auf einen Fahrer, aber nicht das Fahrerfeld und auch alle Klassen irgendwo so mit abbilden. Und da habe ich gesagt, da habe ich irgendwie Spaß dran. Nicht unbedingt nur die Superbiker, die natürlich besonders spannend und interessant irgendwo sind, sondern auch die damaligen 300er noch mitzunehmen oder den Twin Cup oder einen Pro Superstock Cup oder auch die kleineren Cup-Klassen halt mitzumachen. Von daher ist das, ja, das ist dann so der andere Teil der Arbeit. Von daher, ich sehe mich eher als Fotograf mit videografischem Hintergrund plus so.
Okay, und bevor du aber erstmal auch erzählst, wie du dazu kamst, wie du überhaupt auf den Gedanken kamst, nicht nur zu fotografieren, sondern dann auch noch wild durch die Weltgeschichte zu reisen, um anderen Leuten auf zwei Rädern den Moment ihrer Stunde festzuhalten, mal grundsätzlich die Frage, hast du denn eigentlich persönlichen Bezug zum Motorrad? Bist du Motorradfahrer? Hast du da irgendeine Historie, die du selbst mitbringst?
Gewissermaßen schon. Ich habe damals zu meiner Jugendzeit in so siebte, achte Schulklasse einen Bekannten gehabt, der eine Zweiradwerkstatt hatte. Und das war halt ein sehr guter Freund von meinen Eltern. Und er hat gesagt, du, wenn du Lust hast, so nachmittags vorbeizukommen nach der Schule, ein bisschen schrauben, kannst du gerne machen. Von daher habe ich da schon ein bisschen Bezug zu gehabt. Aber nicht, dass ich gesagt habe, boah, das muss ich jetzt permanent weitermachen oder ich muss mir unbedingt ein Auto, Motorrad kaufen, sondern dann kam das Motorrad eigentlich nur noch mal ins Spiel für meine erste Ausbildungsstelle, um von A nach B zu kommen, weil das ein bisschen weiter weg gewesen ist und ich nicht unbedingt diesen typischen Roller fahren wollte, dass ich dann gesagt habe, okay, ich hole mir einen 125er Führerschein, fahre dann auch mit meiner 125er von zu Hause zur Arbeit. Aber als ich dann den Autoführerschein hatte, ist das Ganze eher so ein bisschen zurückgegangen, habe ich kein Motorrad mehr gehabt, habe das dann irgendwann verkauft und auch dann jahrelang nie wieder drauf gesessen. Also nicht diesen typischen, ja, so weitergemacht, sondern das fing dann irgendwann mit dem Auto dann an und dann waren die Autos interessanter hier und da und dann war das Motorrad eigentlich erstmal weg für etliche Zeit.
Also ein ungewöhnlicher Einstieg, muss man sagen, denn normalerweise fängt das Leben ja dadurch an, dass irgendwie der Opa oder der Papa oder wer auch immer den Nachwuchs irgendwie auf dem Zweirad sitzt. Bei dir hat das mit dreckigen Fingernägeln in der Werkstatt mehr oder minder angefangen und das Motorrad war eigentlich nur Mittel zum Zweck, um irgendwie zur Arbeit zu kommen. Und das bringt mich aber auch direkt zur nächsten Frage, denn zwischen diesem, okay, ich lasse das Motorrad irgendwie an der Seite liegen, Auto ist mir wichtiger, und deiner jetzigen Karriere, da bewegt sich für mich ein ziemlich großes Vakuum. Denn wenn man bei dir auf der Instagram-Seite schaut, steht da geschrieben, seit 2024 bist du hauptberuflich als, ich sag mal, Content-Creator und Fotograf im Bereich Zweirad aktiv. Die Leute sehen dich jetzt aber nicht, du sitzt aber hier vor uns und ich würde sagen, wir sind jetzt vom Alter nicht so weit auseinander. Und ne, 2 Jahre hauptberuflich die Geschichte, du, ich schätze jetzt mal, bist wahrscheinlich Mitte, Ende 30, wenn ich richtig liege. Passt, ja, okay, er nickt, sehr passt. Gut. Das heißt, zwischen diesem Zeitpunkt, okay, ich bin fertig mit der Schule und ich fange an mit dem hauptberuflichen Job im Zweiradbereich, liegen ja gefühlte 20 Jahre. Was ist denn da passiert?
Also nach der Ausbildung, ich habe insgesamt zwei Ausbildungen gemacht, einmal eine handwerkliche und einmal eine Büroausbildung. Danach musste ich nochmal einen Zivildienst machen. Das kam mir auch zu dem Zeitpunkt ganz gelegen. Und dann bin ich erstmal ein paar Jahre ins Büro gegangen und habe Vertrieb gemacht im normalen handwerklichen Sanitär-Heizungsbereich. Habe ganz stumpf Sachen verkauft und das war mir dann aber irgendwann einfach zu plump, weil es nur noch am Rechner sitzen, Zahlen eintippen gewesen sind. Und dadurch, dass ich aber von meiner Familie, von meinem Papa aus immer dieses Handwerkliche so beigebracht bekommen habe, fehlte mir das dann irgendwann. Und habe dann irgendwann gesagt, boah, ich muss wieder zurück ins Handwerk, ich muss wieder was aktiv machen und bin dann zum Schluss wieder zurück in meinen Ausbildungsberuf als Sanitär-Heizungsmensch, als Anlagenmechaniker gegangen und habe dann 10 Jahre lang wieder im Sanitär-Heizungsbereich gearbeitet, als Kundendienstmonteur, bin zu Kunden gefahren, hier und da und habe dadurch dann nochmal wieder meine Brötchen verdient.
Ein wilder Weg, wie ich meine, wie kam denn dann aber der Rückschwung? Also du hast gesagt, okay, alles klar, wolltest wieder ins Handwerk gehen, aber wann war dann der Moment, als du dann auch das quasi an den Nagel gehängt hast und warum?
Zwischendurch hatte ich so privat auch ein bisschen Tiefphase gehabt, ein bisschen mental auch Probleme gehabt und bin dann erstmal mit den Fotografieren angefangen. Mhm. Weil das mache ich jetzt auch noch gar nicht so lange, das mache ich jetzt insgesamt keine 10 Jahre, dass ich meine allererste Kamera wirklich gekauft habe. Das war dann so, wir waren mit ein paar Freunden im Urlaub gewesen. Eine gute Freundin von mir arbeitet im Medienbereich als Mediengestalterin und hat gesagt, du, ich habe gesehen, du hast im Urlaub immer wieder versucht, interessante Fotos mit deinem Handy zu machen, wenn wir irgendwelche Aussichtspunkte hatten hier und da. Such dir doch einfach mal eine günstige Kamera und versuch mal mit einer Kamera diese Sachen festzuhalten und verkauft dann diese Fotos auf Stock-Plattformen. Und das habe ich dann kurze Zeit später auch gemacht, habe mir eine günstige Kamera gekauft, das, was damals mein Budget so zugelassen hat. Bin dann rausgegangen, durch die Gegend gefahren, hatte mir in der Zwischenzeit auch schon mal einen kleinen Camper gekauft gehabt, bin viel in die Natur gefahren und habe erstmal, wie es als Fotograf in den Anfangsphasen so ist, einfach Landschaftsfotografie gemacht. Und dann ging das so immer weiter, dadurch, dass man als Mann immer so ein bisschen Benzin im Blut hatte, durch Freunde hier und da, habe ich dann irgendwann mal gesagt, boah, es wäre mal cool, auch Autos zu fotografieren und bin dann einmal nach Oschersleben gefahren, zu DTM, ganz normales Ticket, Kamera aber mit im Rucksack gehabt und oben von der Tribüne aus versucht, Fotos zu machen, hier und da und da wirklich Spaß dran gehabt. Es kamen auch ein paar gute Resonanzen darüber auf meinem Instagram damals, was halt alles noch sehr, sehr klein gewesen ist und dann auch nur von Freunden irgendwo groß gesehen wurde. Aber ich hatte mir gesagt, boah, irgendwie muss man näher ran an die Strecke, weil Oschersleben, klar, man sieht die ganze Strecke, aber man ist trotzdem relativ weit weg, guckt immer nur so von oben ein bisschen raus und da war dann so der Ehrgeiz, oh, irgendwie muss man näher ran. Und das habe ich dann halt versucht über... Das waren so Fotoworkshops, die dann angeboten worden sind, wo man mit Akkreditierung quasi direkt hinter der Leitplanke geführt wurde. Das war dann aber genau zu der Corona-Zeit, wo es ein bisschen schwieriger gewesen ist, mit mehreren Leuten nah beieinander, sodass dieser erste Termin, der war dann beim Nürburgring über einen Langstreckenrennen geplant gewesen, der wurde dann aber auch kurzfristig abgesagt aufgrund der Corona-Vorschriften. Und da fiel das Ganze dann erstmal flach. Also bin ich erst noch mal eine Zeit lang bei meiner normalen Fotografie geblieben, Landschaften, Zoo, Tiere und sowas alles, bis dann kurzfristig die Sachen wieder alle so ein bisschen gelockert worden sind und ein Fotoworkshop während des Deutschen Langstreckencups am Nürburgring angeboten worden ist. Das war dann halt für einen Tag. Da habe ich mich dann angemeldet, bin hingegangen und habe da innerhalb dieses eines Tages sehr, sehr viele Kontakte schon geschlossen, sodass die dann sofort gesagt haben, ey, Wie sieht's aus? In ein paar Wochen ist der nächste Termin. In Oschersleben war dann, glaube ich, 6 Stunden. Wenn du möchtest, wir setzen dich auf die Liste, kannst als Fotograf vorbeikommen, kannst weiterarbeiten hier und da. Und alleine bei diesen 2 Terminen hat man dann so viele Leute kennengelernt, die dann gesagt haben, du, wir mögen dich, wir mögen deine Arbeit, das macht Spaß mit dir, du bist ein netter Typ. Hast du nicht Lust, nächstes Jahr uns beim, damals war es dann Pro Superstock Cup, wo ich die meisten Leute halt kannte, haben mich dann halt gefragt, wie sieht's aus? Möchtest du nächstes Jahr uns beim Pro Superstock Cup begleiten? Wir sorgen dafür, dass du mit Akkreditierung und sowas alles halt an die Rennstrecke kommst. Und dadurch hat sich das Ganze dann halt so aufgebaut vom Kundenstamm, von den Leuten, die man kannte, dass man dann erstmal nur 1, 2 Termine irgendwo mitmachen konnte, aufgrund, ja, weil man halt Urlaub nehmen musste und sowas alles. Bis man dann halt an dem Punkt gewesen ist, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme dafür meinen ganzen Jahresurlaub, um donnerstags abends an der Rennstrecke zu sein, Freitag, Samstag, Sonntag meine Arbeit machen zu können und montags dann halt wieder auf der Arbeit zu sein, ne? Ja, und daraufhin hat sich das Ganze dann so entwickelt in den Jahren, dass ich dann sagen konnte, okay, ich mache mich damit jetzt mal selbstständig.
Also eine ganz wilde Reise und das auch in einem sehr, sehr engen Zeitraum und unter erschwerten Bedingungen. Du hast es ja beschrieben, das fing so richtig an, in Fahrt zu kommen, als die Corona-Krise in vollem Gange war, Veranstaltungen wurden abgesagt. Du hast dieses DLC-Event angesprochen. Für diejenigen, die das nicht kennen, also Deutscher Langstreckencup, das ist auch schon eine Zweirad-, eine Motorrad-Veranstaltung. Da bist du quasi in den Bereich gekommen. Und man muss jetzt aber sagen, wenn ich das jetzt so richtig zusammenrechne, ne, sagen wir mal, das waren 2021, 2022. Das heißt, du hast ja nur 2 Jahre gebraucht, in Anführungsstrichen, um von diesem, ich mache es hobbymäßig nebenbei, beziehungsweise ich mache einen Kurs, um das irgendwie drauf zu haben, hinzu, ich mache das hauptberuflich Vollzeit als selbstständiger Fotograf und Videograf. Also das ist ja total ein super enger Zeitraum. Viele Leute beißen sich ja an so einer Karriere mehr oder minder die Zähne aus. Und für viele ist das ja vielleicht auch eine Art von Traumjob, ne? Im Motorradbereich unterwegs zu sein, draußen an der Strecke. Und du hast gerade angedeutet, dass die Verbindung, die du geknüpft hast bei diesen ersten Veranstaltungen, dir da sehr weitergeholfen haben. Nun habe ich ja eingangs gesagt, hey, das war bei uns überhaupt gar nicht so. Ich bin von morgens um 7, normalerweise bis abends um 10 im Mediazentrum bei der Euromoto. Aber den Tobias Gerke habe ich in der Zeit noch nie gesehen. Das heißt, deine Arbeit ist ja eher draußen. Und da schließt sich jetzt für mich die Frage an, was muss ich denn mitbringen? Was macht es denn aus, ein, ich sag mal, guter Motorsport- oder Motorrad-Rennsportfotograf zu werden? Dass du eben, ne, diesen beschriebenen Sprung in so kurzer Zeit hinbringst und was muss man mitbringen? Was muss man sehen? Was muss man können? Wofür muss man Gespür haben?
Also ich habe von Anfang an immer versucht, mit ein paar Fahrern in Kontakt zu kommen und mit denen zu reden. Und viele davon haben halt wesentlich längere Rennstreckenerfahrung allgemein und haben mir halt von Anfang an gesagt, ey, wir möchten mal Situationen oder Fotos oder Videos haben. Ich meine, dass es sogar damals Dirk Geiger gewesen ist, der mir gesagt hat, ey, ich habe von jeder Rennstrecke in Deutschland, von jeder Kurve ein Foto, wo ich mit dem Knie auf dem Boden oder mit dem Ellenbogen auf dem Boden bin. Aber so Bilder mit einem gewissen Etwas, wo die Strecke mit rüberkommt, wo ein bisschen von der Atmosphäre vielleicht mit rüberkommt, wo die Geschwindigkeit mit rüberkommt. Das waren so Sachen, wo er mir dann schon so damals sagte, oh, da hätte ich gerne mal was von. Oder wirklich ein komplett Close-up, wenn die halt mit dem Ellenbogen auf dem Boden sind, wo nicht das ganze Motorrad drauf ist, sondern vielleicht nur der Helm, der Ellenbogen und die Kanzel so ein bisschen. Also so ein bisschen eigenen Touch, den man dann so hatte. Und auch gerade dann mit den Videogeschichten, wo mir dann halt mal einer sagte, wir haben immer Fotos, aber so ein Video wäre eigentlich mal cool. Damals war es dann, da hatten sie dann als Beispiel den Gray Fam, den Amerikaner genannt gehabt, der halt in Amerika oder auch in der MotoGP halt viel solche Slow-Mo-Aufnahmen gemacht hat und ihnen einfach gesagt haben, oh, guck mal, ob du da vielleicht einfach mal die Kamera einfach mal draufhalten kannst. Versuch's mal. Und ich bin dann sehr ehrgeizig und versuche dann sehr akribisch zu gucken, welche Kurve kann man dafür nehmen, wenn man selbst MotoGP oder WSBK geguckt hat, hat man so, oder habe ich so ein bisschen vor Augen gehabt, was für eine Situation würde ich gerne einfangen, wie bei einem Rennstart alle hintereinander vorbeikommen, die Motorräder am Sliden sind hier und da und mit der Zeit so das Gefühl dafür gekriegt, welche Situation, wo macht vielleicht welches Motorrad was, welcher Fahrer irgendwie was und dann das einzufangen. In der Anfangsphase hat man dann relativ lange gebraucht, um vielleicht diesen einen Spot zu finden und das Ganze dann halt auch auf Film oder auf Foto irgendwo festzuhalten. Und das kommt so mit der Zeit. Also man darf sich dann nicht entmutigen lassen, wenn es nicht vielleicht beim ersten, zweiten, dritten Mal klappt, sondern da muss sehr, sehr viel Zeit mit auch verbracht werden. Also Ausdauer gehört auch mit dazu, würde ich sagen, wenn man damit anfangen möchte.
Verstehe. Bevor wir da aber nochmal auf die Details eingehen, und ich meine, du scheinst ja mittlerweile auch einfach echt ein Auge für entwickelt zu haben, nochmal einen Schritt zurück. Denn du hast ja gesagt, es fing eigentlich an mit der DTM, mit Autos, auch wenn man deinen Instagram-Account sieht. Und ganz zu Beginn waren da ja auch, du hast es auch gesagt, Landschaftsbilder dabei, Tierbilder, Hochzeitsbilder, wie auch immer. Und ich denke mir schon mal, es wird ja wahrscheinlich ein herausfordernder erster Schritt gewesen zu sein, von erstmal, ich möchte es fast statische Bilder nennen, es sind sie jetzt vielleicht nicht ganz so, aber ein Hochzeitspaar wird sich nun mal nicht ganz so schnell bewegen wie ein Auto, das mit über 200 oder ein Motorrad, das mit über 200 km/h an dir vorbeifliegt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon mal eine erhebliche Herausforderung und eine Umstellung war. Aber da, ohne jetzt zu sehr in die technischen Details der Fotografie zu gehen, war es denn für dich ein großer Schritt von den Vierrädern zu den Zweirädern? Oder würdest du sagen, wenn du einmal an der Rennstrecke warst und schnelle Fahrzeuge fotografiert hast, macht das eigentlich gar keinen Unterschied?
Ich glaube, es ist sogar fast einfacher, wenn man von den Autos auf Motorräder zurückspringt, weil bei Motorrädern lässt sich die Emotion oder das Arbeiten des Fahrers und des Motorrads wesentlich einfacher einfangen als bei einem Auto, weil man den Fahrer sieht. Man sieht wirklich die Körpersprache des Fahrers, die Anspannung des Fahrers, was mir beim Motorrad oder beim Auto eher schwieriger gefallen ist. Das sehe ich jetzt, wenn ich nach der normalen Saison vielleicht nochmal ein Auto-Event mitnehme, dass es mir so ein bisschen schwerer fällt, die Emotionen, die man vielleicht bei einem Motorrad mitnehmen kann, beim Auto auch mit rüberzubringen. Von der Geschwindigkeit oder vom Technischen her ist es, glaube ich, kein so großer Unterschied. Da kann man sich, glaube ich, relativ schnell drauf einstellen. Beziehungsweise man muss sich generell als Motorsportfotograf von Kurve zu Kurve immer wieder neu einstellen, weil jede Kurve hat der Fahrer eine andere Geschwindigkeit, eine andere Linie. Jede Klasse ist da ein bisschen unterschiedlich. Von daher ist das, glaube ich, geht das eigentlich sogar relativ schnell. Also da ist nicht so, glaube ich, so schwer.
Und was mich jetzt natürlich in dem Zusammenhang auch noch interessiert, Jan hat es gerade beschrieben, man braucht natürlich ein gewisses Auge dafür. Und das muss ich sagen, wenn man auf deinem Instagram-Account ganz zurückgeht und die ersten Bilder betrachtet, die dort zu finden sind, fällt einem sofort auf, der Mann hat einfach das Auge. Ne? Also sowohl auch für die Details im Großen, will ich jetzt mal sagen, egal ob es Landschaft ist, egal ob es Tierfotografie ist, die Bilder von den Hochzeiten sind gut, man sieht halt, also mir ist ein Bild aufgefallen, wo das Brautpaar fotografiert, die stehen da an so einem Zaun und man sieht halt, okay, er hat halt ein Element der Umgebung genutzt, damit das die Optik, der Blick dahin geführt hat, super, super gut, obwohl das ganz am Anfang war. Und am Anfang sieht man eben auch sehr, sehr viel Vierrad-Fotografie bei dir auf dem Account. Und jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, du hast das Zweirad hinter dir gelassen, das Leben als Schrauber hinter dir gelassen. Warum bist du dann, nachdem du bei den Autos angefangen hast, bei den Motorrädern hängen geblieben und jetzt vorrangig im Zweiradbereich als Fotograf aktiv? Also gibt es da einen emotionalen Grund dafür, würde ich jetzt mal sagen? Oder ist es, weil es einfach leichter einzufangen, also weil die Emotionen leichter einzufangen sind?
Nee, ich finde, dass es ist ein großer Unterschied, finde ich, im Fahrerlager von einer Autogeschichte zu einer Motorradgeschichte. Und zwar sind die Leute im Fahrerlager bei unseren Zweiradgeschichten einfach offener untereinander. Die sehen sich, sobald das Visier zu ist, ja, sind sie auf der Rennstrecke, sind Gegner, sind Konkurrenten. Aber sobald sie im Fahrerlager sind, sind sie wirklich größtenteils alles Freunde. Und das merkt man, wie die untereinander sich verhalten, wenn zum Beispiel bei einer Trackday-Veranstaltung irgendwo einer mit dem Motorrad gestürzt ist. Der ist vielleicht noch nicht mal mit dem Motorrad wieder in der Boxengasse, wieder zurück mit dem Schandkarren. Da liegen aber schon von Nachbarboxen oder so die Teile, damit das Motorrad wieder in einer Stunde oder so läuft oder für den nächsten Turn oder so läuft. Es wird sich gefühlt viel, viel mehr Unterstützung gegeben im Zweiradfahrerlager über alle Altersgruppen, über alle Altersklassen und auch Motorradklassen hinweg. Und das hat mich ein bisschen fasziniert bei dieser Geschichte. Dass die wirklich, ja, es ist eine relativ kleine Gruppe gefühlt. Also ich habe schon häufiger gesagt unter Freunden, dass gefühlt eigentlich so nur 500 Leute in Deutschland auf der Rennstrecke Motorrad fahren. Und so wenn die Saison ist, sieht man sich gefühlt jedes zweite Wochenende. Und dementsprechend ist das ein relativ kleiner Freundeskreis. Und ich glaube, bei der Autogeschichte ist das ein bisschen anders. Die sind da noch ein bisschen ehrgeiziger und das ist so zumindest das, was ich mitbekommen habe aus der Zeit.
Super spannend, das auch mal so gespiegelt zu bekommen von jemandem, der quasi in beiden Welten auch mal unterwegs war. Ich glaube, uns Motorradfahrende überrascht das wahrscheinlich gar nicht so sehr. Ich glaube, wir beanspruchen ja auch mal so ein bisschen doch auch eine große Familie zu sein. Wie das dann im Alltag klappt, sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall super schön, das so zu hören. Bevor wir aber auf die Szene weiter eingehen und auch die Kontakte, die du ja durchaus zu den Leuten dann mehr oder weniger knüpfst, einfach nochmal so die Frage, wie sieht denn dann dein Alltag eigentlich aus als Fotograf? Du hast es ja vorhin angesprochen, anfangs hast du dir Urlaub genommen, um donnerstagabends dorthin zu kommen, sonntagabends dann zurück und dann standst du aber Montag schon wieder im Geschäft. Seit du das komplett hauptberuflich machst, wie sieht dein Alltag so aus? Wie viele Tage bist du jetzt an der Strecke? Wir haben gehört, du hast offensichtlich gar keinen festen Wohnsitz, sondern nennst den Camper dein Zuhause, wenn ich das so richtig rausverstanden habe. Wo treibst du dich da so rum? Gibt es trotzdem irgendwie eine Homebase? Wo machst du sozusagen die ganzen bürokratischen Sachen und so? Nimm uns da vielleicht mal mit.
Ja, also ich wohne wirklich jetzt seit März, April 2024 permanent in meinem Wohnmobil. Ich habe mir damals ein 30 Jahre altes Wohnmobil gekauft, ein voll integriertes, was gut in Schuss gewesen ist. Hab dann den Schritt gemacht, weil ich gemerkt habe, in der Zeit, in den 2 Jahren davor, wenn ich zu Hause gewesen bin, während der Saison, ich bin eigentlich durch meine Haustür rein, Richtung Badezimmer, habe mich frisch gemacht, bin kurz in die Küche gegangen und dann ins Büro. Also habe eigentlich gefühlt auch nur auf 10 Quadratmetern gelebt oder genutzt und irgendwann gesagt, ja, normalerweise brauche ich nicht viel mehr, also kann ich es auch mal mit einem Wohnmobil versuchen. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Und ja, so fahre ich dann jetzt wirklich seit 2,5 Jahren in der Sommerphase wirklich eigentlich von Rennstrecke zu Rennstrecke. Dadurch, dass ich jetzt nicht nur Euromoto der IDM mache, sondern auch noch ein paar Trackdays habe, ist es wirklich so, dass ich das direkt 2 Wochen hintereinander immer irgendwo an der Rennstrecke stehe. Und an den Rennstrecken kennt man sich, sodass man dann auch da unter der Woche vielleicht nochmal stehen kann, wenn auch noch vor oder nach dem Event, das ist dann nicht so das Problem. Ja, ja, und so gucke ich dann immer, dass ich donnerstags abends vor dem Event an der Rennstrecke bin, eventuell ein paar organisatorische Sachen mit bei der Rennstrecke vorstellig werden, wegen Media-Akkreditierung hier und da. Oder eventuell schon kleine Fotoshootings mit ein paar Fahrern, die man in der Boxengasse oder so macht. Bevor es dann halt Freitagmorgen um, sagen wir, 8 Uhr mit der Fahrerbesprechung losgeht, 8.30 Uhr, 9 Uhr, die Ampel dann auf grün geht und man eigentlich bis abends 17, 18 Uhr permanent an der Strecke steht, um Fotos und Videos halt zu machen. Mhm. Abends, je nachdem, wie anstrengend der Tag dann war, wie heiß es vielleicht draußen gewesen ist, setzt man nicht mal 2, 3 Stunden hin, sortiert schon mal die ersten Sachen, beantwortet vielleicht von ein paar Fahrern schon irgendwelche Fragen. Und dann geht es halt am Samstagmorgen wieder so weiter. Bis Samstagabend, auch wieder so 21, 22 Uhr, bis es dann wieder ins Bett geht. Sonntag das Ganze dann nochmal, meistens halt nicht ganz so lang. Aber ja, dann geht es sonntagsabends meistens schon ans erste Sortieren, eventuell schon die ersten Bilder an die Kunden zuschicken. Und ich brauche für meine Nachbearbeitung an so einem Wochenende zwischen 2 bis 3 Tage für wirklich um alle Fotos, egal ob es jetzt ein Kunde, der schon vorangemeldet ist oder nicht, die Bilder online zu stellen, den Preis hinterlegen und dann die Videos zu schneiden, um ja Am liebsten wäre es den Kunden natürlich, dass man sonntagsabends schon die Bilder, wenn die nach Hause fahren, die ganzen schon mitnehmen. Aber das funktioniert leider nicht ganz so gut. So viel KI und Unterstützung gibt es da noch nicht, dass da noch sehr, sehr viel Handarbeit auch mit drin ist. Ja, und dann heißt es dann mittwochs, donnerstags schon wieder Richtung nächster Rennstrecke zu fahren. Im Optimalfall sind es nur 200 Kilometer. Im schlechtesten Fall fährt man dann mal vom Assen oder vom Nürburgring bis nach Brünn rüber und hat dann 700, 800 Kilometer, die man im Wohnmobil dann halt fährt. Und das dauert dann halt auch seine Zeit. Und dann geht es am nächsten Freitags morgens dann halt schon wieder los. Und ja, bei der IDM Euromoto ist es noch ein bisschen extremer mit der Bearbeitung der Fotos und Videos, weil die Videobearbeitung halt wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, so dass da dann schon irgendwo 4 Tage, 5 Tage gegebenenfalls an Arbeit so drinstecken, um wirklich alle Klassen die Videos zu schneiden. Und das sind dann halt auch nicht unbedingt nur 8 Stunden Tage, sondern das kann auch mal sein, dass man da 10, 12, 13 Stunden am Tag sitzt. Und dann sitze ich da halt in meinem kleinen Camper mit meinem Laptop und meinem Monitor und bin dann da permanent am Schneiden.
Da muss ich auf jeden Fall, also aus zweierlei Hinsicht nochmal einhaken. Ne? Zum einen natürlich die Lebensumstände und zum anderen auch, um diesen Aufwand und die Arbeit, die da gemacht wird, noch ein bisschen herauszuheben. Denn ich habe einen Bekannten, der war vor kurzem auf einer Veranstaltung und hat mir erzählt, Mensch, da gab es halt eine Fotografin, die hat Bilder gemacht, aber ich hatte überhaupt gar keinen Bock, die 38 € für das Bilderset zu bezahlen. Und da habe ich zu mir gemeint, ja, das kann überhaupt gar nicht sein. Die Leute wissen halt einfach nicht, was für ein Aufwand und ein zeitlicher zum einen und auch ein finanzieller damit einhergeht, damit da solche Sachen gemacht werden können. Und bei so einem Renntraining, sage ich jetzt mal, haben wir im Schnitt 200 bis 220 Teilnehmende. Bei der IDM sind es so circa 150, die Cup-Klassen vielleicht noch ein bisschen, auch noch ein bisschen mehr. Um das mal einzuordnen, ne? Wie viel Bildmaterial kommt denn im Lauf so einer Veranstaltung zusammen? Weil du hast ja gesagt, du musst es ja quasi auch sichten und sortieren. Und ich weiß, in meiner Anfangszeit, als ich so eingestiegen bin, das sind ja Tausende von Bildern, weil man ja nicht jeden perfekt erwischt. Und dann das Videomaterial nochmal dazu. Gib da mal so ein paar Hausnummern und vielleicht auch schiere Datenmengen, denn jeder weiß, der mal 10 Gigabyte auf einem schlechten Rechner von A nach B geschoben hat, wie lang das dauert, um den Leuten mal so ein Gefühl zu vermitteln, was da überhaupt mit einhergeht.
Also bei einem normalen Trackday, wenn es um Fotos machen geht, liege ich pro Tag bei circa 10.000 Fotos. Wenn es ein guter Tag ist, wenig Rotphasen, viel Fahrzeit, dann liegt man so um die 10.000 Fotos. Ich mache es jetzt momentan so, dass ich halt einen Turn am Tag dann immer noch Videos mache. Das sind dann halt so circa 50, 60 Minuten Videomaterial, die dann halt so dabei rumkommen, sodass man bei einem 3-Tages-Event irgendwo zwischen 150 und 200 Gigabyte an reinem Rohdaten liegt. Klar, man könnte jetzt Qualität noch weiter runterschrauben, vielleicht die Bilder noch irgendwo weiter komprimieren, wo ich aber erstmal sage, okay, das kann man vielleicht im Nachgang machen, aber erstmal für gute Qualität sorgen. Aber so von den Datenmengen, Trackday, sage ich zwischen 150 und 250 Gigabyte. Bei der Euromoto für so ein Wochenende 350 bis 450 Gigabyte an reinen Bilddaten.
Alter, das ist ja immens viel. Wie lang, also brutal, wie hält man denn da die Übersicht? Und gibt es dann irgendwann den Zeitpunkt, weil ich wiederum einen Bekannten habe, der hat mir mal erzählt, er hat für 5.000 € irgendwie externe Speicherplatten oder Karten oder was weiß ich gekauft. Wie lange behältst du die Daten? Oder gibt es dann irgendwann einfach immer so, gut, nach 3 Wochen entweder habe ich es verkauft, genutzt oder halt nicht. Und wenn nicht, dann wird jetzt einfach der Reibaus gemacht und einfach mal alles gelöscht? Oder wie gehst du damit um? Wie behältst du da den Blick drüber?
Ja, also ich hab immer noch Daten aus dem Jahr 2022 von der IDM, weil solche Sachen, gerade IDM Euromoto, gebe ich ungern, lösche ich ungern. Bei Trackday-Geschichten ist es was anderes. Da sind die Sachen dann halt auch noch mal länger irgendwo im Online-Shop oder nach so spätestens 2 Jahren hat sich das Ganze dann eh wieder. Ne, braucht man es dann nicht mehr, aber bei den wirklichen Rennserien versuche ich es ein bisschen länger zu halten, weil dann vielleicht auch mal von irgendwelchen Fahrern, die mittlerweile in anderen Klassen oder so unterwegs sind, oder blödes Beispiel, aber wenn man jetzt zum Beispiel so ein Tribute-Video oder sowas alles machen möchte, weil ein Fahrer durch einen Sturz oder sowas alles mal verstorben ist, versuche ich deswegen solche Sachen, gerade die Videosachen, relativ lange noch irgendwo zu halten. Und ja, die Speichermedien sind in den letzten Jahren doch extrem teuer geworden, aber ich habe doch einen einigen großen Stapel an Festplatten, die ich jetzt noch so liegen habe und wo ich mir denke, okay, das ist es mir wert, dass ich die Sachen dann doch nochmal wieder ein Jahr länger oder 2 Jahre länger speichere und hole mir dann halt doch mal nochmal eine 5 oder 10 Terabyte Festplatte irgendwo. Also das geht schon, ja, ist ein großer Schuhkarton voll mit Festplatten, den man dann vielleicht hat, aber lieber haben als dann irgendwie brauchen. So.
Also um das auch nochmal so ein bisschen einzuordnen, nur bei diesen Speichermedien. Ich habe jetzt diese Woche Speicherkarten gekauft. Du hast gerade gesprochen von diesen 150 Gigabyte bis 200 pro Veranstaltung. Das ist quasi eine volle Speicherkarte und allein so eine Karte kostet, wenn man sie einzeln kauft, sagen wir mal 120, 130 €. Und das ist eine Standard-Fotospeicherkarte, ne? Da sind kommen die externen Festplatten noch dazu. Und diese Speichermedien sind ja aber tatsächlich der kleinste Teil in der Baustelle, denn diese Speicherkarte, die ja doch unerheblich, nicht unerheblich Geld kostet, die kommt ja in eine Kamera. Und an dieser Kamera hängt ja normalerweise ein Objektiv und du hast ja höchstwahrscheinlich nicht nur eine Kamera und auch nicht nur ein Objektiv. Und damit da gute Qualität rauskommt, braucht man halt auch das entsprechende Material. Und auch da, glaube ich, sollte man den Leuten nochmal so eine Einordnung geben, weil viele Leute sagen, ja, komm, mach mal schnell ein Bildchen für uns und dann gibt es das noch irgendwie bearbeitet raus, ne? Und du kriegst dann ein wunderschönes Bild. Aber viele können, egal ob das jetzt bei der Hochzeit ist, ob das jetzt bei einer Veranstaltung oder einer Messe ist oder ob das eben an einer Rennstrecke ist, viele Leute haben gar kein Gespür dafür, was an Aufwand, finanziellem Aufwand auch nötig ist. Über das Arbeiten haben wir ja schon gesprochen, das Material zusammenzubekommen. Also wenn du das möchtest, kannst du uns ja mal so einen Einblick geben, ne? Was so ein professionelles Fotoequipment, was da nötig ist und was man ungefähr als Hausnummer dranhängen muss, damit man weiß, in welchem Rahmen man sich da bewegt, wenn da ein gutes Foto am Ende rauskommen soll.
Ja, das ist kein, also ist ein offenes Geheimnis, was so eine Kamera im Motorsportbereich halt gerne mal kostet. Man kann natürlich auch eine günstige Kamera, wo ich jetzt sage, eine Kamera, die 1200 bis 1500 € kostet, kann man im Prinzip die gleichen Bilder machen wie mit einer Kamera, die zwischen 4 und 5000 € kostet.
Ohne Objektiv wohlgemerkt, ne? Ohne Objektiv, da ist
Ohne
ja keine
Objektiv,
Optik dabei.
genau, rein der Kamerabody. Aber diese Profikameras, die halt irgendwo zwischen 4.000 bis 5.000 € pro Stück kosten, erleichtern uns einfach die Arbeit, weil sie mehr Sicherheit geben. Erstmal, sie können wesentlich mehr Bilder pro Sekunde machen, was dementsprechend dem Kunden dann gegebenenfalls auch mehr Bilder ermöglicht, auch mehr gute Bilder ermöglicht. Aber auch solche Sachen wie so ein Autofokus und sowas alles, das funktioniert halt wesentlich, wesentlich schneller. Die sind wesentlich robuster als die günstigen Kameras und halten auch wesentlich länger. Also ich habe auch immer noch eine Kamera aus meinen ersten 1, 2 Jahren, die ich als Reserve im Rucksack habe und funktioniert auch immer noch wie am ersten Tag. Aber ja, so eine Kamera, eine gute Kamera liegt irgendwo zwischen 3 und 5.000 €, je nachdem, was für ein Hersteller und was man vielleicht machen möchte. Wenn man halt Videos machen möchte, braucht man halt nochmal vielleicht eine separate Kamera, die eher auf diese Videoschiene geht, nicht unbedingt auf rein Fotos. Das kostet dann halt auch nochmal wieder 2.000 bis 3.000 €, plus dann halt das Objektiv. Da gibt es auch eine Range von bis. Man kann auch mit günstigen, preiswerten Objektiven ein sehr, sehr gutes Bild machen. Aber wenn es dann wirklich auf gute Auflösung, gute Qualität für mal irgendwelche Magazine oder sowas alles ankommt, dann sieht man schon den Unterschied bei einem Objektiv, was auch mal gerne 5, 6, 7.000 € bis zu 12.000 € kosten kann. Und das ist dann halt nochmal, ja, das ist meistens dann das Doppelte vom Drei bis Dreifache von dem, was die eigentliche Kamera kostet, was so ein Objektiv kostet. Und das ist, ja, sammelt sich dann doch, sind hohe Kosten, die dann man dann so einem Rucksack an der Rennstrecke durch die Gegend trägt.
Wahnsinn. Also, wenn ihr da draußen Bekannte habt, die sagen, boah, ich bin nicht bereit, 38 € für das Zeug zu zahlen, wisst ihr jetzt, da steckt ganz schön was hinten dran. Nicht nur an finanziellem Invest, sondern letztendlich ja auch an wie soll man sagen, privaten Werdegang. Ich möchte nochmal so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, dass du ja quasi überall in der Welt zu Hause bist, ohne ein fixes Zuhause zu haben. Wie funktioniert das denn so für dich? Ständig auf dem Weg, jetzt gibt es ja doch im Winter auch mal zumindest eine gewisse Winterpause. Ist das auch einfach, ich nenne es mal das private Investment, was man da tun muss, um in diesem Job überhaupt so bestehen zu können? Oder glaubst du, da gäbe es auch andere Wege? Und wie blickst du da drauf? Ist das für dich das, ich nenne es jetzt mal selbstgewählte Nomadenleben, auch das Ding, das du einfach machen möchtest, oder eher so Mittel zum Zweck und das Übel, das man in Kauf nehmen muss?
Also ich sehe es nicht als Belastung an, sondern ich genieße momentan einfach die Möglichkeit, die Freiheit. Mir hat es aus der Situation heraus, dass ich jetzt also keine Freundin hatte, Frau hatte, mich um nichts kümmern musste. Meine Eltern sind noch jung genug und fit genug, dass ich da jetzt nicht unterstützen und dass ich sagen kann, ich mache jetzt den Schritt einfach, ich gehe jetzt einfach mal raus in die Welt, setze mich in mein Wohnmobil und fahre durch die Gegend und lebe einfach mal. Also wirklich sagen, okay, ich fahre jetzt einfach mal für eine Woche lang an die französische oder an die spanische Küste nach der Saison, wenn die Zeit dafür da ist, und mache das einfach mal. Oder auch in Deutschland, wenn mal vielleicht ein Wochenende kein Event ist, dann sucht man sich irgendwo eine Gegend aus, wo man vielleicht noch nicht gewesen ist, weil es muss nicht immer die große, weite Welt sein, wo man unterwegs ist und wo man hin muss, sondern auch einfach mal irgendwo in der Nachbarschaft oder in Deutschland halt mal so sagt, okay, was weiß ich fahre mal nach Leipzig, nach Dresden, nach Brandenburg irgendwo rein und gucke mir da die Gegenden halt so an. Und für mich ist es einfach wirklich ein Gefühl von Freiheit zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal. Ich muss jetzt nicht nach Hause die Blumen gießen oder die Mülltonne rausstellen, sondern ja, wenn ich einen Parkplatz habe, dann reicht mir das erstmal, um zu übernachten so.
Und wie soll ich sagen? Ne, du hast ja vor 2 Jahren damit angefangen und ich gehe mal davon aus, du hast da auch eine Wohnung gehabt oder manche Leute vielleicht in dem Alter ein kleines Häuschen, gehen wir von der Wohnung aus. Ne? Du hast quasi immer einen vollen Kühlschrank gehabt, du wusstest, wo die Waschmaschine steht, du wusstest, wo deine Wohnung ist. Ne? Das ist das Nächste, du parkst irgendwo, bist in der Stadt unterwegs, denkst, ey Mann, wo ist eigentlich mein Auto? Also wo übernachte ich heute Nacht? So stelle ich mir halt auch irgendwie so ein bisschen vor. Ne? Wie gewöhnt man sich denn an dieses Leben? Ne? Also quasi aus diesem Alltagstrott heraus in ein unstetes, ich weiß nicht, wo ich das nächste Mal meine Unterhosen waschen kann. Habe ich überhaupt noch nicht stinkende Socken? Wo lade ich vielleicht meinen Wassertank auf? Ich meine, das ist ja quasi 365 Tage Campen im Jahr, ohne dass du in der Regel, das ist ja ein großer Unterschied, ne, wenn ich auf dem Campingplatz fahre, habe ich quasi Abwasser vielleicht Anschluss, ich habe Wasser, ich habe immer eine Dusche irgendwie in der Nähe. An der Rennstrecke das Duschen geht vielleicht auch noch, aber wie gewöhnt man sich daran? Und was ist vielleicht auch irgendwie so Dummes passiert, ganz am Anfang, als du damit eingestiegen bist und du dachtest irgendwann, fuck, ist es Sonntagabend, der Kühlschrank ist leer und ich habe das ganze Wochenende gearbeitet und krieg nichts mehr zu essen. Also, wie war denn da der Einstieg?
Ich bin von Natur aus oder auch von der Erziehung her ein sehr organisierter Mensch, dass ich eigentlich bislang jetzt nie so eine große Situation hatte, wo mir wirklich irgendwie alles ausgegangen ist, also, sondern ich habe immer, und wenn es nur eine Dose Ravioli gewesen ist, die nochmal irgendwo in der tiefsten Schublade oder irgendwo so war, die Sache mit dem Frischwassertanken oder mit dem Abwasser am Wohnmobil, das ist eigentlich sehr, sehr simpel, weil es eigentlich in jedem größeren Ort oder in jeder Kreisstadt, auch wenn man da vielleicht 10 Mal, 20 Mal in seinem Leben schon dran vorbeigefahren ist, aber nie so mitbekommen hat, gibt es sogenannte Camperstellplätze, wo die Möglichkeit besteht, dass man seinen Abwassertank leeren kann, dass man den Toilettencontainer vielleicht leeren kann und Frischwasser tanken kann. Ich sag mal, bei uns hier, ich komme ursprünglich aus dem Münsterland, Niederrhein so die Gegend, und da ist das meistens immer so in der Nähe von irgendwelchen Schwimmbädern oder Freibädern, dass dann mehr oder weniger wie Parkplätze ausgeschildert sind für Wohnmobile. Und das funktioniert eigentlich bislang immer sehr, sehr einfach. Und ja, wenn man halt alleine unterwegs ist, dann braucht man auch nicht unbedingt so viel frisches Wasser. Dann kommt man mit so einem 100-Liter-Tank schon mal eine Woche aus, vielleicht auch ein bisschen länger. In der Anfangsphase habe ich für einen Extremfall dann auch immer noch mal sechser Trage an normalem Mineralwasser irgendwo im Kofferraum unten irgendwie gehabt, um nötigenfalls damit dann halt doch nochmal ja, abzuspülen oder duschen zu können oder sowas alles. Also da, ja, man muss ein bisschen umdenken vielleicht, aber je nachdem, es funktioniert schon, doch.
Spannend, was es alles mit sich bringt. Ich bin gespannt, ob wir an deinem Camper dann irgendwann mal hinten drauf noch ein Motorrad gestellt sehen. Das wäre ja vielleicht der nächste Schritt. Aber Motorrad, das Stichwort, lass uns da nochmal wieder jetzt drauf zurückkommen. Gerade auch das Fahrerlager, das du ja angesprochen hast. Wie sieht es denn da aus? Du hast gesagt, 500 Leute aktiv auf der Rennstrecke. Ja, aber bleiben wir jetzt einfach auch mal in der Euromoto, wo dann ja nicht nur Hinz und Kunz, sondern tatsächlich doch motorsportliche Größen mittlerweile unterwegs sind. Wie sieht denn da der Kontakt zu den Fahrern aus? Nehmen die deine Arbeit wahr? Kommt ihr da in einen Austausch mit Michel im Mediazentrum? Funktioniert es ja offensichtlich nicht. Weiß jetzt auch nicht, ob man da sowas verpasst hat. Entschuldigung,
Bedimmt.
Michel. Nee, aber
Ja, war Steilvorlage.
wie muss ich mir das vorstellen? Also kommst du dann auch regelmäßig bei denen in die Boxen und sprichst dort mit denen? Kommen die auf dich zu? Wie muss man sich das so vorstellen, der Kontakt zwischen Fahrern und dir?
Also in der Anfangsphase, wo ich die Leute halt nicht persönlich kannte, habe ich sie einfach abends oder nach ein, zwei Tagen, wenn ich dann irgendwie mal ein Foto oder ein Video fertig hatte, in der Story markiert. Und je nachdem haben sie dann halt drauf reagiert, haben mich in der Story dann halt auch wieder reingepackt hier und da. Und darüber bin ich eigentlich mit fast allen immer so ins Gespräch gekommen, dass auch die Leute dann so gesagt haben, ey, wenn du mal Lust hast, komm einfach mal in der Box vorbei, damit wir mal sehen, wer da eigentlich hinter der Kamera oder wer hinter diesem Instagram-Account steht. Weil auf meinem Instagram, außer von einem normalen Profilbild, wo man jetzt aber nicht ganz so viel drauf erkennt, wissen die meisten gar nicht, wenn ich so im Fahrerlager durch die Gegend gehe, wer das halt eigentlich so mit den Fotos und Videos ist. Dementsprechend haben die meisten Fahrer dann halt auch mal gesagt, du komm einfach mal in der Box vorbei, vielleicht kannst du auch noch mal hier und da ein paar Fotos machen von den Mechanikern oder so. Und das fand ich halt von Anfang an immer sehr interessant, weil die Fahrer dann halt auch einen guten Feedback gegeben haben von den Videos, die man vielleicht von denen gemacht hat. Oder gesagt haben, wir haben vielleicht in der und der Kurve haben wir gerade so das Problem. Wir haben Shattering am Vorderrad oder wir haben immer so ein leichtes Rutschen. Kannst du mal in einer der nächsten Sessions vielleicht so da und da hingehen? Und das fand ich halt sehr, sehr interessant. Und als ich das so mit den Jahren mitbekommen habe, habe ich dann halt auch immer mehr versucht, selber zu sagen, okay, ich spreche den Fahrer mal an oder ich gehe mal in die Box rein. Ich stelle mich vor, um halt so mal Bescheid zu sagen, dass man denen vielleicht auch damit ein bisschen helfen kann, mit gewissen Sachen. Also, dass es nicht nur um Likes und Klicks irgendwo so geht, sondern vielleicht auch, um die Fahrer in einer gewissen Situation schneller zu machen oder ein Problem zu zeigen oder ja, im besten Fall beheben zu können. Durch reine visuelle Sachen, dass man denen das halt zeigen kann, dass da vielleicht nochmal irgendwo ein Zehntel oder so liegt.
Das ist ja super spannend, dass sie da deine Aufnahmen mehr oder minder auch zur Analyse nutzen. Und dadurch, dass du das jetzt ja schon sehr, sehr oft gemacht hast, gehe ich mal davon aus, dass du ja auch ein gewisses Auge und schon einen Erfahrungsschatz entwickelt hast. Und das bringt mich zu zwei Fragen, die damit einhergehen. So, ne? Also, wenn du jetzt irgendwie eine Situation sprichwörtlich auf dich zukommen siehst, ne, und vielleicht durch den Sucher blickst, erkennst du schon im Vorfeld, bevor du diese Szenerie überhaupt filmst, okay, das wird jetzt geiles Material. Und Frage Nummer zwei, die damit einhergeht, erkennst du quasi auch, wenn ein Fahrer in Problemen ist? Also auch, ich sag mal, 2 Sekunden Rundenzeit hin oder her, erkennt man als Laie ja den Unterschied jetzt nicht, vor allem nicht, wenn man auf diesem EDM-Niveau ist, ne? Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man, wenn man ein geschultes Auge hat, solche Sachen schon erkennt. Wie ist das denn bei dir? Also erkennst du spannende Situation, hast du schon ein Gefühl dafür entwickelt und siehst du, wie, ob ein Fahrer sich wohlfühlt, ob alles gut funktioniert, auch ohne dass du jetzt automatisch siehst, okay, da wackelt vielleicht irgendwie was extrem oder so.
Also ich achte mittlerweile auch sehr, sehr stark auf die Körpersprache des Fahrers, auf die Anspannung des Fahrers. Und da meine ich schon, dass man mittlerweile, dass ich erkenne, ob der Fahrer wirklich gerade auf einer richtigen Pushlap ist und wirklich gerade am Limit fährt oder ob er sagt, okay, ich muss mich jetzt noch mal eine Runde einrollen, aber ich versuche schon mal meinen Bremspunkt oder so zu treffen. Glaube schon, dass ich das so mittlerweile so ein bisschen einschätzen kann. Über die letzten 3, 4 Jahre an, ich nenne es schon mal Erfahrung, gibt es halt so diese Hotspots, diese harten Bremspunkte, Oder extrem schnellen Kurven mit schönen Slides und sowas alles, wo man dann halt doch schon merkt, okay, da hat der Fahrer vielleicht doch gerade ein bisschen Problem, entweder vom Feeling her oder vom Motorrad her, dass da irgendwas nicht hundertprozentig läuft. Und je nachdem, wie gut ich halt den Fahrer kenne, dann versuche ich ihm das auch kurzfristig schon zu zeigen, zu sagen, ey, guck mal. Oder sie sprechen mich dann gegebenenfalls so drauf an. Aber um das dann irgendwie für cooles Videomaterial oder so zu nutzen, ja, man kann halt immer nur an einer Stelle gerade irgendwo an der Rennstrecke sein, an ein oder zwei Kurven innerhalb dieser 15, 20 Minuten Turns, wäre dann auf der restlichen Strecke auch noch viel passiert, aber da muss man dann halt so ein bisschen durcharbeiten, ne? Aber ich denke schon, dass man dann mit der Zeit ein Gespür und ein Auge für bekommt, wie stark ist der Fahrer wirklich gerade am Limit und ist da vielleicht irgendwas, was er unterbewusst gar nicht so mitbekommt?
Super spannend. Also ich meine, tatsächlich gibt es ja viele Fahrer, die sich dafür eigens einen sogenannten Riding Coach dazu holen, die ja letztendlich auch oft genau das machen, an der Strecke stehen, Videoaufnahmen machen und ihnen auch zeigen, wo fahren sie vielleicht anders als andere Mitfahrenden oder wo ist ihre Körperposition nicht so die optimale. Ich habe das Gefühl, den Job könntest du für einige offensichtlich bald mitmachen. War mir gar nicht so bewusst, dass sie da so aktiv drauf zurückgreifen. Aber bevor es in einen weiteren Job geht, natürlich mal so ein bisschen die Gretchenfrage jetzt auch so Richtung Ende des Jobs. Du hast dich da mit selbstständig gemacht. Es klingt nach enorm viel Aufwand, ohne jetzt vielleicht über die konkreten Zahlen zu gehen. Aber kann man denn davon gut leben oder ist das einfach vor allem Leidenschaft?
Ich glaube, es gehört sehr, sehr viel Leidenschaft auch mit dazu. Wenn ich jetzt sage, in meiner aktuellen Situation, wenn ich jetzt wieder irgendwo in eine Wohnung und sowas alles gehen würde, könnte ich es so nicht unbedingt weitermachen, sondern müsste ich wahrscheinlich doch noch wieder irgendwo einen Nebenjob machen. Wenn ich vielleicht, also wenn nicht unbedingt in der Hauptsaison, aber dann so in der Winterphase, dass ich das Ganze dann noch wieder irgendwo ein bisschen abfedern muss. Aber in der Situation, wie ich jetzt halt gerade mit Wohnmobil kostengünstig Leben mache, funktioniert es schon sehr, sehr gut. So dass ich auch ein bisschen was an Rücklage halt für den Winter machen habe, um die kalten Tage auch irgendwo zu überbrücken und gegebenenfalls auch nochmal wieder ein bisschen neues Equipment halt zu kaufen und da wieder ein bisschen zu investieren.
Jetzt haben wir zwei Aspekte quasi angesprochen. Einmal deine Lebensumstände. Also ich glaube, hier kann man nochmal herausheben. Es ist nicht so, dass du nebenbei noch eine Wohnung hast und da, wenn es dann irgendwie harter Fahrt kommt, irgendwie hinten nach Hause zurückkehrst, sondern dein Heim ist wirklich das Wohnmobil und nur deswegen funktioniert das auch so auf diese Art und Weise. Also muss man an der Stelle auch dazu sagen. Und du hast natürlich die Herausforderung, den Winter zu überbrücken. Nun kann man natürlich sagen, okay, die Jungs und Mädels versuchen ja auch irgendwie im Winter in Spanien irgendwie zu fahren, aber da musst du natürlich auch hin. Und das bringt für mich so ein bisschen die Frage nach dem Berufsrisiko auf eine gewisse Art und Weise mit. Diejenigen, die den Kanal hier verfolgen oder vielleicht auch die Oromoto, werden gesehen haben, es hat jetzt in Oschersleben aufgrund eines Motorschadens am Motorrad von Twan Smeets einen heftigen Abflug gegeben, bei dem die Motorräder quasi auch in den Bereich geflogen sind, wo normalerweise Fotografen und Videografen sich aufhalten. Also da wohnt ein gewisses Risiko in Anführungsstrichen inne. Dann muss man natürlich auch dazu sagen, du bist ja den ganzen Tag draußen, immer dem Wetter ausgesetzt, vor allen Dingen im Sommer der Sonne. Ne? Ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Und was jetzt auch noch dazu kommt, ist das Thema Technik. Ne? Wir haben immer mehr KI, es gibt immer mehr künstlich generierten Inhalt. Wenn du jetzt so die Gemengelage deines Berufslebens dir anschaust, machst du dir Gedanken? Also hast du A, Angst davor, dass dir eventuell mal an der Strecke was passieren könnte? Also man versucht natürlich, das zu vermeiden, sowohl die Betreiber als auch du selbst, aber es ist ja nicht ungewiss. Und wie denkst du so grundsätzlich über die Zukunft nach? Hast du irgendeine Form von, ich sag jetzt mal, unangenehmes Gefühl, wenn du auf die nächsten Jahre schaust?
Erstmal, um auf die Sicherheit anzukommen. Ich stand auch in der Kurve, wo das Ganze in Oschersleben passiert ist, wo der Motorschaden hochgegangen ist. Wir standen, oder ich stand eine Runde vorher, stand ich quasi genau an der Stelle, wo die Motorräder auch in den Reifenstapel eingeschlagen sind, bevor wir uns dann, die einen sind weiter rechts, oder ich bin weiter links gegangen. Und ich stand genau auf der Höhe, als der Motor vom Twan hochgegangen ist. Das war quasi 2 Meter neben mir gewesen. Da haben alle Beteiligten, nicht nur die Fahrer, sondern wirklich auch die Fotografen, sehr, sehr viel Glück gehabt. Aufgrund des Unfalls ist an der Stelle jetzt auch von der Motorsport-Arena dort eine sogenannte Red Zone für uns Fotografen eingerichtet worden, sodass wir uns dort nicht mehr länger aufhalten dürfen, beziehungsweise wir dürfen zwar durchgehen, aber wir dürfen uns halt nicht mehr aufhalten. Das war so gesehen auch in den ganzen Jahren eigentlich so der ja, die Situation, wo ich wirklich mit am nächsten dran gewesen bin. Ich habe zwar schon mehrere Stürze und Unfälle halt gesehen, aber dass wirklich so viel passiert ist, so nah dran, dass eine Motorrad quasi 2 Meter neben einem vorbeifliegt, habe ich bislang so noch nicht gehabt. Erstmal, weil die Strecken halt auch wirklich von den Streckenposten und auch von den Organisationen her sagen, ey, ihr dürft euch da und da hinstellen, aber da bitte besser nicht. Da kriegt man, glaube ich, auch mit der Zeit so ein bisschen Gefühl, wo könnte irgendwie einer stürzen, wo könnte was passieren. Von daher habe ich jetzt nicht wirklich große Angst an den Rennstrecken, weil halt gegeben, also gerade in Deutschland ist sehr, sehr viel Sicherheit gegeben durch die Leitplanken und sowas alles. Ja, von daher geht das schon. Klar, man hat schon mal irgendwo da so ein bisschen vielleicht mal ein Steinchen oder sowas mitbekommen, aber das hält sich in Grenzen. Thema Wetter, ja, wir haben gerade in Most oder auch in Oschersleben haben wir sehr, sehr warmes Wetter gehabt. Da kann man sich ein bisschen drauf einstellen, indem man halt viel trinkt zwischendurch, ein bisschen Sonnencreme hier und da. Regen ist, glaube ich, immer noch ein bisschen schlimmer, weil man sich da, also da mache ich mir mehr Gedanken eigentlich ums Equipment als um mich selber, weil, okay, ich zieh mir am Abend wieder eine trockene Unterhose an, aber meine Kamera, die kann ich nicht mal eben mal irgendwo in den Backofen legen und irgendwo trocken braten lassen oder so. Das funktioniert leider nicht ganz so. Aber ja, da kommt man mit der Zeit, hat man da dann auch seine kleinen Helferlein, wo man die Kamera mit trocken hält, sich vielleicht ein bisschen mit trocken oder auch kühl hält bei den heißen Geschichten. Das geht eigentlich. Sicherheit in Bezug auf die Zukunft. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich genau, also dass ich weiß, dass ich, so wie ich das Ganze jetzt mache, nicht unbedingt die nächsten 5 oder 10 Jahre machen kann, sondern dass auch da vielleicht irgendwann mal wieder eine Weiterentwicklung oder so kommen muss. Aber ich genieße es genau so, wie ich es jetzt mache, so lange wie möglich und versuche das auch so lange wie möglich in dem Rahmen halt weiterzumachen. Und was dann kommt, ich kann es nicht groß beeinflussen. Ich kann nur versuchen, mit der Zeit mitzugehen. Du hast KI angesprochen. Ich kann versuchen, die KI für mich bestenfalls zu nutzen, für zum Beispiel das Sortieren von Fotos und sowas alles oder zum Organisieren hier und da. Aber Angst macht mir das jetzt im Moment erstmal noch nicht, sondern gehe da relativ offen dran und sage, ich mache es so lange, wie es funktioniert, wie ich da Spaß dran habe. Und wenn es kommt, dann kommt es halt so. Da kann ich nicht groß was dran ändern. Ich kann mich vielleicht ein bisschen drauf einstellen, aber ja.
Dann ist das doch ein ganz gebührender Abschluss dieser heutigen Folge mit dem Ausblick in die Zukunft, die einfach so genommen wird, wie sie kommt. Tobias, wir fanden es total spannend, von dir mal diesen Einblick zu hören. Ich glaube, es ist so das, was das ganze Hobby, das ist ja hier der Mittelpunkt unseres Podcasts ist, ausmacht, nämlich das Thema Leidenschaft, die du auch einbringst, sozusagen auch viele Kosten in allen Bereichen auf dich nimmst, um diesem Traumjob für dich jetzt nachzugehen, um diese Leidenschaft in Bilder festzuhalten, egal ob das jetzt Videobilder oder wie sagt man, Videos sind oder halt einfach statische Bilder. In jedem Fall für euch da draußen ein Pflichtstopp, mal auf den Instagram-Kanal von Tobi vorbeizuschauen. Den findet ihr natürlich verlinkt hier in den Shownotes, um euch einfach mal den Inbegriff von Bikeporn, so darf ich es jetzt mal zu nennen, zu erleben, denn das sind wirklich wahnsinnig tolle Aufnahmen. Tobi, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich schließe den Stammtisch damit jetzt schon mal so ein bisschen ab. Bevor das aber komplett passiert und sich hier die Hörleiste schließt, einmal natürlich nochmal das Mikrofon rübergeworfen nach Darmstadt zu Michel.
Ja, danke Jan auf jeden Fall schon mal für die Abmoderation und auch die Worte an Tobias. Ich kann mich da natürlich nur anschließen. Schaut unbedingt bei ihm mal vorbei. Den Link zum Profil findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr die Sache einfach unterstützen, indem ihr euch die Videos anschaut, teilt, ein Like drunter lasst. Das hilft ja quasi uns allen. Also so wie es uns im Podcast hilft, hilft es natürlich auch Tobias, Aufmerksamkeit zu generieren. Und wenn ihr die Euromoto mal live erleben möchtet und vielleicht auch das Glück haben wollt, Tobias dort mal zu treffen, habt ihr die Möglichkeit, die Tickets günstiger zu bekommen. Das will ich an der Stelle nicht vergessen. Haben wir schon das ganze Jahr, haben wir ganz selten darauf hingewiesen. Der Nürburgring-Lauf steht noch vor der Tür, Hockenheim steht noch vor der Tür. Mit dem Code GAS20 bekommt ihr 20% Rabatt auf die Tickets von der Euromoto. Gibt es so nur bei uns, also unbedingt zuschlagen, das zum einen. Und wie immer bedanke ich mich natürlich bei dir, Tobias, dass du hier am Stammtisch uns hast teilhaben lassen an deinem Leben. Und weil du ja so viele Erfahrungen gemacht hast, will ich dir natürlich das letzte Wort zurückgeben und habe eine Frage an dich. Gibt es denn irgendwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen gerne noch mitgeben möchtest oder einfach die Plattform nutzen, um einen Punkt zu adressieren, der dir besonders wichtig ist? Bin gespannt und sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank und ciao, ciao.
Danke erstmal, dass ich da sein durfte, dass ich Gast bei eurem Podcast sein durfte, bei eurem Stammtisch. Ich würde mir wünschen, wenn wir hinbekommen würden, dass wir mehr Besucher gerade bei der Euromotor halt bekommen würden. Auch für einen Fotografen gibt es nicht viel Schöneres, als vor einer vollen Tribüne irgendwie zu stehen und Fotos zu machen und vorne die ganzen Racer auf der Strecke zu sehen und nicht nur die Emotionen auf der Strecke zu sehen, sondern vielleicht auch mal ja, von einem vollen Fahrerlager, von einer vollen Tribüne ein paar schöne Fotos oder Videos zu machen. Da würden sich natürlich auch die Fahrer sehr, sehr drüber freuen, weil ja, das ist auch ein sehr, sehr großer Punkt, dass darüber Anerkennung den ganzen Leuten gezeigt wird. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir am Nürburgring oder in Hockenheim mal ein paar schön volle Tribünen haben würden.
Also, Appell ist klar, Freunde, vorbeischauen bei der Euromoto und weiterhin Gasgeflüster einschalten. Das war's von uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven. Tief in der Szene drin, jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Gasgeflüster, der beste Motorrad-Podcast.